Das rote Sofa. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind an diesem ersten Advent. Ich hoffe, Sie hatten es gemütlich. Wie jeden Sonntag gibt es gleich im ersten einen Tatort. Und er ermittelt, Edin Hasanovic, der neue Kommissar im Team Frankfurt. Die Premiere war schon heute, sein zweiter Fall. Umso spannender, dass er Zeit für uns hat. Edin, herzlich willkommen. Dankeschön. Und herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Ist noch aufregend?
Es ist absurderweise aufregender als alle anderen Filme, die ich gemacht habe. Der erste war wahnsinnig aufregend, weil die Zuschauer und Zuschauerinnen immer vergleichen können, ja, und so, weil die Erwartungen haben. Und jetzt haben sie nochmal Erwartungen, weil der erste zum Glück gut angekommen ist. Ich bin sehr aufgeregt, ja.
Ich bin auch aufgeregt, dass wir jetzt drüber sprechen. Aber ich muss dir erstmal sagen, ich bin ziemlich enttäuscht auch. Weil du heute solo da bist, ohne Kuno.
Ja.
Ich habe natürlich gedacht, du bringst Kuno mit.
Nee, das, sonst hätte ich...
Der hat dir die Show gestohlen,
sonst,
ne?
Hätte ich das, sonst, das funktioniert ja nicht. Ich war letztes Mal hier und dann haben alle auf ihn geguckt und ich habe mir hier einen Wolf geredet, das hat dann nochmal keinen Sinn. Deshalb habe ich gesagt, diesmal bleibst du zu Hause.
Kuno, deine französische Bulldogge war es?
Old English Bulldog.
Old English Bulldogge.
Ja.
Wie alt mittlerweile?
Er wird 6 im Januar. Ist der nicht schön und der Hund erst, oder?
Und er kann vor allem ganz viel.
Er kann
Kunststücke, das hast du das letzte Mal vorgeführt. Wir zeigen mal eins.
Aha. Das allererste, was ich Kuno beigebracht habe, ist ein Kuss. Ja, Kuss. Dankeschön, Kuno.
Der macht doch richtig so...
Eigentlich ist es eher eine Kopfnuss bei Kuno. Kuno kann bellen auf Kommando. Bock, bock, bock. Kuno, jetzt lass mich nicht hängen. Bock, bock. Bock, richtig. Ja, klasse.
Ja, bin ich ganz stolz. Stolzer Papa bin ich.
Hat noch ein bisschen gedauert damals.
Ja,
mit dem,
weil er das Leckerli gesehen hat und so. Und ja, Kuno halt. Ja.
Und der konnte sogar auf Peng, erinnere ich mich.
Der kann
toter
Peng,
Hund spielen.
Der kann Yoga. Der kann den herabschauenden Hund. Da geht es unten nach unten und den Hintern schiebt er dann nach so oben. Das ist Yoga.
Wie lange hat es gedauert, bis du ihm das beigebracht hast? Musstest du das immer vormachen?
Nee, Yoga nicht, weil morgens wacht er auf und dehnt sich erstmal. Ja. Und in diesem Moment habe ich immer genutzt und ihm dann immer schnell was so Leckerli so reingestopft und gesagt, Yoga, das ist Yoga, was du gerade sowieso schon machst. Ja, so.
Du solltest Hundetrainer werden.
Nichts
lieber
als
das. Wenn es mal nicht mehr klappt mit der Schauspielerei.
Ich bin der stolzeste Mensch der Welt. Wenn Freunde, die Hunde haben, mich anrufen und sagen, du pass mal auf hier, der Rückruf funktioniert nicht. Ja. Was würdest du tun? Dann denke ich immer, boah, es ist viel geiler als jedes Lob für irgendeinen Film. Da bin ich immer sehr, sehr glücklich darüber. Ja.
Und wann kriegt Kuno seine erste Rolle?
Hat er schon.
Ach.
Ich glaube, das letzte Mal war er hier, weil er einen Film promotet hat. Also der hat schon
also
mitgespielt.
Also du bist nur mitgekommen.
Ich bin seine Begleitung. Ich bin sein Plus Eins immer. Wir haben schon einen Kinofilm zusammen gespielt. Da hat eine Taube gerissen. Keine echte, keine Sorge. Aber da hat er eine richtig große Rolle gehabt.
Oh, guck mal, auch so etwas so süß. Also da muss ich ja leider nicht in dich, aber in ihn verlieben.
Ja, ich kenne das, dass man immer so, seitdem man den Hund hat, sind alle so, der Hund. Und so, hallo Edin, der Hund. Das kenne ich
nicht. Ach, herrlich. Naja, gut, vielleicht beim nächsten Mal bringst du ihn wieder
gerne
mit. Advent, ein Lichtlein brennt bei uns auch. Kannst du dieser Zeit was abgewinnen, wo es überall strahlt und duftet und Leute so weihnachtlich sind?
Na, ich finde das natürlich toll, wenn es so aussieht. Wenn ich dann irgendwo durchfahre, hier Kudamm in Berlin und so. Und das ist sehr, sehr romantisch, sehr schön, ja.
Aber sonst zu Hause kein Kerzchen an oder so?
Da ist bei mir so Kerzen an, aber unabhängig von Weihnachten. So ein Duftkerzchen.
Welcher Duft?
Weiß ich nicht, was da gerade brennt.
Aber das Schöne ist ja, am Ende des Jahres, es wird in der Regel, zumindest auf dem Papier, besinnlich. Also die meisten haben ja mega Stress, weil das Berufliche jetzt weniger wird, dafür die sozialen Verpflichtungen immer mehr. Jeder will doch mal essen, lieber
es
trinken.
Es ist behauptet besinnlich.
Oder?
Also was ich so höre von Freunden um mich rum, ist dann immer so, die ganze Familie kommt, wir sitzen da alle zusammen und dann muss ich den Onkel von vor 2 Jahren irgendwie nochmal hören, was der für dummes Zeug labert und so. Und dann Streitereien und so. Ich weiß nicht, ob das wirklich besinnlich ist. Nicht bei allen, glaube ich.
Nee, und das ist ja auch erst beim Fest. Ich finde es jetzt schon stressig, weil ich kaum mehr Zeit hat. Wenn du sagst, so sehen wir uns noch mal vor Weihnachten. Nee, du, also
keine Geschenke.
Im Januar. Aber
hast du denn alle Geschenke?
Wir schenken nicht.
Ach so.
Wir schenken nicht.
Gar nicht.
Nee, das ist wirklich gut, finde ich.
Ja, das sind
nimmt
so
schon
die,
mal eine Menge Stress
aus. Ja, das sind
aus.
Die Schisser. Ihr seid Schisser, oder?
Genau, dass man das Falsche irgendwie kauft oder schenkt. Schauspieler Edin Hasanovic ist der neue Tatort-Kommissar und jetzt unser Gast. Und das ist super, weil du sitzt jetzt hier, dann kommt das Landesprogramm, dann die Tagesschau und dann du im Ersten.
Ja. Ich wurde angerufen, das hieß, möchtest du Tatort-Kommissar sein? Und dann hatte ich 2 Fragen, wo, welche Stadt und mit wem? Und dann hieß es Frankfurt und Melika und da war ich so, scheiße, ich glaube, ich kann das nicht absagen. Und dann haben wir uns getroffen und geredet und das war ein Match, es war klar.
Guck mal, hier seid ihr.
Was für ein schönes Bild,
ihr
oder?
Seid ein super so ein Team und auch mal ganz anders erzählt, euer Tatort.
Ja.
War dir das auch wichtig? Konntest du so ein bisschen mit... sprechen, weil es gibt ja schon, ich habe mal nachgeguckt, seit 50 Jahren Tatort.
Ja, genau.
Also sind schon einige Kommissare so über den Leinwand ermittelt.
Also bei uns ist es halt, was das Besondere bei uns ist, wir sind Cold Case. Wir sind das einzige Ermittlerduo, was Cold Cases macht.
Also das heißt, Fälle, die vor langer Zeit irgendwie stattgefunden haben.
Die abgeschlossen, die zugemacht worden sind, aber noch nicht abgeschlossen. Mhm. Also wenn man einfach nicht weiterkommt, dann macht man es irgendwann zu. Mhm. Und wir haben zum Glück durch unsere tollen Produzenten und Produzentinnen den Raum mitzugestalten und zu sagen, das berührt uns mehr, lasst uns mehr auf die Empathie gehen beim ersten. Hast du den ersten eigentlich gesehen? Sei ehrlich.
Nein, ich habe noch nicht gesehen.
Schwach.
Aber sehr schwach, aber ich gucke heute. Ich habe meinem Mann schon gesagt, der überhaupt kein Tatortgucker ist. Ich habe gesagt, Schatz, heute Tatort, ist ein Muss.
Mach das, sonst krieg ich Ärger. Und guck den ersten, guck beide, weil beide sind wirklich gut.
Meinst du bingen hintereinander weg?
Würde ich wegbingen.
Okay.
Würde ich wegbingen.
Also aber heute erstmal Licht.
Heute erstmal Licht.
Letzte Woche, also nicht letzte Woche, aber beim ersten Mal
am 5. Oktober war es Dunkelheit und heute ist es Licht. Und morgen guckst du dann in der Mediathek, in der ARD nochmal beide zusammen. Ich würde beide dann morgen nochmal gucken.
Willst du schon mal ein bisschen spoilern, was so passiert nachher?
Ja, also nachher geht es um darum, dass eine Mutter seit 6 Jahren ihr Kind sucht. Ihr Kind ist vermisst und das ist ein Cold Case geworden, weil es keine neuen Spuren gibt. Sie glaubt als Mutter natürlich trotzdem fest daran, dass das Kind noch lebt. Und dann wird die Verbindung zwischen Mariam und Hamza, zwischen unseren Rollen, wir lernen uns ja im ersten Fall erst kennen, die wird intensiviert. Es werden Regeln gebrochen. Es geht um ziemlich viel in diesem Film heute. Licht.
Dann schauen wir mal rein.
Ja, gerne.
Wir machen Lust auf mehr.
Gerne. Hier.
Okay, komm zurück. Komm zurück, Mariam. Mariam, wir warten aufs SEK. Mariam! Scheiße. Mariam, das SEK geht zuerst rein.
Ja,
Regeln brechen.
Mariam ist nämlich sehr stark und stärker als Hamza involviert in diesen Fall. Und deswegen bricht sie Regeln und wartet nicht aufs SEK. Das hat Konsequenzen, ich will nicht zu viel verraten.
Ja, aber sie wirkt ein bisschen mutiger und cooler. Du bist ja so vorsichtiger und nee, lass mal warten auf
ich habe nämlich Kollegen. Meine Interne da am Laufen. Ich hab auch ein bisschen was quasi am Laufen, was Negatives. Und ich habe Angst, Fehler zu machen, weil das könnte mich meinen Job kosten. Ja.
Also ihr geht ja gleich in die Vollen am Anfang los.
Vollgas,
ist ja voll Drama.
Vollgas, siehst du?
So viele verschiedene Ebenen. Ich merke das schon.
Ja.
Da muss man konzentriert gucken. Da kann man nicht nebenbei irgendwie kochen oder so.
Nee,
da muss
das
man
geht nicht.
Wirklich, da müssen
jetzt,
Sie heute
jetzt,
angucken.
Jetzt kann man ein bisschen nebenbei kochen. Also nicht abschalten, aber jetzt nebenbei kochen, alles ist fertig gemacht und dann für 20.15 Uhr nur noch gucken und dabei
sein. Okay, uns kann man quasi wie so ein Podcast auch hören, weil verändert sich ja hier nicht viel. Ist übrigens so ein Ersatzstudio, falls Sie sich wundern, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, weil gerade irgendwie eine andere Produktion in unserem anderen Studio ist. Aber ist ja egal. Ne? Für dich haben wir gedacht, leuchten wir die Sterne.
Ja, schön.
So, in deinem Kosmos. Ja, das Spannende an euch, an eurem Team ist auch, ihr seid das erste Ermittlerteam, wo beide einen migrantischen Hintergrund haben.
Ist das so? Ist spannend?
So. Ich finde es spannend, weil es ist ja offensichtlich, oder denke ich mal, aus Gründen, oder?
Ich würde sagen, es bildet eine Realität ab. Ich habe mich gewundert, dass das für alle um uns herum so spannend ist. Ich habe das nicht erwartet. Ich habe gedacht, so ein bisschen sind wir weiter in Deutschland. Mhm. Und es ist selbstverständlich, dass jemand mit bosnischen oder iranischen Wurzeln Polizist oder Polizistin ist. Und es ist jetzt aber wahnsinnig spannend für alle. Und das ist halt so, wenn ihr das so spannend findet. Und ich finde das aber gut, weil was wir so oft mitkriegen, so durch Medien und Politik, ist so, Ausländer ist kriminell und Deutsch ist nicht kriminell. Und ich mag das sehr, zu zeigen, nö, es gibt auch Menschen mit Migrationshintergrund in hohen Positionen, die
astreines Deutsch sprechen, die nicht kriminell sind, die absurd. Und das sind für mich privat, sind das, also mein Umfeld, alle Menschen mit Migrationshintergrund, die ich kenne, sind genau so, sind super Leute.
Weißt du, hast eigentlich total recht, dass man das überhaupt thematisiert. Ich bin jetzt so ein bisschen auch auf diese Pressefalle, weil überall wird so rausgestellt, da denkst du, oh, okay, da müssen wir auch drüber reden.
Richtig.
Weil es ist
dann
ja was Besonderes.
Und sage, stopp, und
das, ja, finde ich gut, dass du das nochmal so gesagt hast. Ja. Aber, jetzt kommt ein kleines Aber, es hat ja auch eine Parallele tatsächlich zu euren Figuren. Also dort hast du ja auch den bosnischen Hintergrund, der auch thematisiert wird und der auch eine Rolle spielt. Du hast eine Mutter, die ist traumatisiert, also eine Filmmutter, die bewegt sich eigentlich aus ihrer Wohnung, die abgedunkelt ist, kaum raus. Mhm. Und das hat auch einen Grund und der wurde in der ersten Folge thematisiert.
Sie haben meinen Bruder mitgenommen. Mein Bratzo war 13 Jahre alt. Und meine Mutter hat noch jahrelang gehofft, dass er es irgendwie geschafft hat. Und dass er sich bei den Hinrichtungen totgestellt hat oder so. Aber wir haben nie wieder was von ihm gehört, nie wieder. Und dann vor 11 Jahren hat uns diese Organisation angerufen. Und die haben seine Uhr gefunden in einem Massengrab. Und mein Bruder hat bis heute kein Grab. Seit 30 Jahren nicht. Weil sie seine Überreste nicht gefunden haben. Und für meine Mutter ist diese Uhr... Das ist ihr Schatz, das ist. Und sie behandelt auch ihn wie einen Lebendigen. Sie feiert zum Beispiel jeden Geburtstag von ihm. Ich kann mit ihr nicht darüber reden. Ich kann nicht mit ihr über ihn reden, das kann ich nicht. Ich verdränge das alles, ich weiß, aber.
Boah, echt, Edin, Hut ab, Respekt, wahnsinnig gut gespielt, authentisch. Wie war das für dich, das zu spielen?
wichtig. Mhm. Es war wichtig und es war ganz toll, dann, nachdem der erste lief, ganz viele Nachrichten zu bekommen über Social Media von Menschen, die sich zum allerersten Mal repräsentiert fühlen. Diese Geschichte von Hamza ist nicht die von Edin, auch wenn es eine ähnliche Geschichte ist. Es ist die Geschichte von zigtausenden Kindern aus Bosnien, aus der Ukraine, aus Gaza, aus dem Sudan, aus so vielen verschiedenen Ländern. Und ich habe manchmal die Befürchtung, dass das so zu einer Zahl wird, so und so viele tote Zivilisten oder so und so viele. Und deswegen war mir das so wichtig, diese Szene zu spielen oder ich persönlich mit meiner privaten Geschichte das einmal jährlich bei Instagram zu posten, um das greifbar zu machen.
Private Geschichte, weil dein Vater auch vermisst ist.
Richtig, genau.
Genau.
Und mir ist es immer wichtig, das greifbar zu machen, weil ich glaube, dass man dann dadurch... erstens entsteht da Empathie, man fühlt mit und ich bin fest davon überzeugt, dass durch Empathie nur Gutes entstehen kann. Und deswegen freue ich mich, dass diese Szene von jung bis alt erreicht hat. Aus den verschiedensten Nationen kamen die Leute, die mir geschrieben haben, mit verschiedensten Religionen. Und das freut mich total.
Also es bleibt auch wirklich hängen, es macht was mit einem, berührt. Und interessant ist, dass der Name deiner Rolle, Hamza Kolina, der ist ja nicht zufällig, den hast du dir explizit gewünscht, aus Solidarität mit den Opfern des rassistischen Anschlags in Hanau vor 5 Jahren, bei dem ja 9 Menschen ermordet worden sind. Und Hamza war eines der Opfer. Und Dimo Paul spricht darüber mit dem Vater von Hamza Kurtovic.
Mein Name ist Armin Kurtovic. Ich bin Vater des am 19.02.2020 ermordeten Hamza Kurtovic. Die Tatnacht, die war für uns alle ein Schock, das war ein Horror, diese Ungewissheit. Dann haben wir die Todesnachricht erhalten und das war schwer genug. Was wir dann später erlebt haben, das würde ich nicht mal meinem ärgsten Feind wünschen. Wir hatten doch gar keine Zeit zum Trauern. Vom ersten Tag an hatten wir keine Zeit. Das alles, was rausgekommen ist, war die Arbeit der Angehörigen, das muss man sagen, und der Druck nach außen. Es ist von politischer Seite nichts passiert. Wenn wir von Hanau reden, vom Anschlag, es gibt nur ein Wort, was das alles beschreibt: Staatsversagen. Ich meine, man muss sich vorstellen, dass in der Tatnacht 19 SEK-Beamte kommen, 19, davon sind 13 in rechtsextremen Chatgruppen. Da kommt einem alles hoch. Jetzt sind Menschen gestorben. Und keiner will die Verantwortung übernehmen. Wenn man sich das alles anguckt, die sind ja mehr betroffen als ich, aber mein Sohn ist tot. Wir haben Anzeigen gemacht, dann haben wir ein Klageerzwingungsverfahren gemacht auf 700 Seiten. Aber wir wussten von vornherein, in Hessen wird es nicht geklärt. Jetzt sind wir beim Bundesverfassungsgericht. Es muss ermittelt werden. Wir hatten bis jetzt über 100.000 Euro Kosten. Und jetzt kommt nochmal die Kosten für die Klage hinzu. Das wird alles von uns getragen. Und normalerweise wäre es ja die Aufgabe des Staates. Ich möchte nur, dass die Verantwortung übernehmen. Ich wollte nichts anderes. Sich dafür entschuldigen. Die haben einen anderen Weg gewählt. Jetzt gucken wir, wie sie entscheiden. Oder ob wir nach Straßburg gehen müssen. Ganz einfach. Wenn Hamza Gerechtigkeit erfährt, werden wir unseren Frieden finden. Ganz ehrlich, ich habe mich noch nie so fremd gefühlt wie nach dem Anschlag. Und jeden Tag fühle ich mich immer fremder und fremder. Wenn ich zurückdenke in meiner Jugend, in den letzten 50 Jahren, sobald es diesem Land schlecht ging oder irgendwas war, waren immer die Ausländer schuld. Aber ich weiß nicht, was man von Leuten wie mir erwartet. Soll ich den Nachnamen ändern oder... Ich bin hier auf die Welt gekommen, ich kenne nichts anderes. Ich habe nur die deutsche Schule besucht. Alles, was ich gelernt habe, habe ich in der deutschen Schule gelernt, von der deutschen Gesellschaft. Ich dachte immer, vor dem Gesetz sind wir alle gleich. Und es gibt keine Abwertung im Deutschsein. Ah, doch, die gibt's. Die gibt's.
Muss man erst mal schlucken. Du kennst Armin Kurtovic.
Ja, und deswegen ist mir das wichtig, noch ganz kurz was hinzuzufügen. Armin hat selber gesagt, wenn das beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe nicht funktioniert, dann geht es nach Straßburg zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und dass er das alles aus eigener Tasche zahlt. Man kann Armin unterstützen. Man kann sich informieren bei Instagram, auf seiner Instagram-Seite, auf commonsplace.de. Kann man unterstützen, spenden und ihnen dadurch helfen, diesen ganzen langen Weg, den er geht, wo ihm immer wieder Steine in den Weg gelegt werden, ihn dabei zu unterstützen. Das ist mir wichtig zu sagen.
Das finde ich auch schön, ja. Und das finde ich auch wichtig, dass du das nochmal sagst. 100.000 haben wir gerade gehört. Wie bist du mit ihm in Kontakt gekommen?
Melika und ich, meine Tatortpartnerin und ich, wir waren... Als es so losging mit dem Tatort, waren wir in Hanau und haben ihn besucht, ihn und seine Frau. Und er hat uns alles gezeigt. Er hat uns die Tatorte gezeigt und hat alles erzählt, was er weiß und was man weiß. Und wir haben das Grab besucht von Opfern und von Hamza, seinem Sohn. Und in diesem Zuge habe ich die Möglichkeit genutzt und ihn gefragt, ob das für ihn okay ist, wenn ich meine Rolle Hamza nenne. Und als Erinnerung, als eine Form von künstlerischer Erinnerung, ihm eine Ehre zu erweisen, obwohl es schwierig ist, weil ich dann Polizisten spiele. Mhm. Aber das fand er gut und ich habe ein großes Okay und Go for it von ihm bekommen. Das war schön.
Hat er dich nochmal angerufen?
Wir sind in Kontakt quasi. Ja. Also er hatte mir auch gesagt, dass er hier heute quasi in derselben Sendung zu sehen sein wird. Wir sind in Kontakt. Er war bei der Premiere in Frankfurt da, als wir den ersten Film gezeigt haben. Wir sind verbunden miteinander.
Also Armin Kurtovic, wenn Sie zugucken, großer Respekt. Und wir können nur mit Ihnen hoffen und die Daumen drücken. Und vielleicht bekommen Sie wirklich von unseren Zuschauern und Zuschauerinnen noch mehr Unterstützung, nicht nur emotional. Du bist selbst in Bosnien geboren, daher wahrscheinlich auch zu diesem Fall eine unheimliche Verbindung. Wie war deine oder wie ist deine Geschichte? Mit deiner Mutter, die ist dann mit dir geflohen und.
Ja, ich bin in Bosnien geboren.
Wie sehen wir sie übrigens?
Mitten im Krieg, in einer Stadt, die gerade bombardiert wurde. Und dann, das ist kurz nach unserer Ankunft hier in Deutschland, in Berlin, sind wir 2-3 Monate nach meiner Geburt sind wir dann hier in Deutschland angekommen. Und dann hieß es, alles aufbauen, was geht. Und irgendwann heißt es, jetzt sitze ich beim roten Sofa und erzähle, dass ich Tatortkommissar bin. Und das macht mich natürlich stolz.
Und deine Mama bestimmt auch, weil ihr habt ja wirklich auch, der Anfang war nicht leicht. Erst Flüchtlingsunterkunft und sie sprach ja auch kein Deutsch. Du hast dann natürlich gleich Deutsch gelernt, sprichst beide Sprachen. Wie eng ist, ich meine, so eine Geschichte, so ein Schicksal verbindet ja, zumal ihr eben ohne den Vater geflohen seid. Ja. Wie eng ist euer Verhältnis?
Sehr eng. also so, dass ich sofort grinsen muss, wenn ich an die Frau denke. Sehr eng. Ich habe nur sie, sie hat nur mich. Ich habe keine Geschwister. Dieser Frau habe ich alles zu verdanken. Alles. Also wenn man sich das genau so vorstellt. Und deswegen ist mir das auch wichtig, dass man das sagt. Die Frau war 23, 24. Flüchtet, muss flüchten. Wir kommen mit dem Deutschen Roten Kreuz her. Kennt das System nicht hier, wo sind wir, was ist die Sprache, was muss ich machen, wo sind die Gefahren, was ist mit meinem Mann. Und es dann hinzubekommen, dass das Kind nicht auf die schiefe Bahn gerät, ist keine leichte Sache. Und deswegen habe ich ihr alles zu verdanken.
Wie warst du denn als Kind?
Ich glaube, in der Pubertät war ich so, wie jeder in der Pubertät, glaube ich, ist. Ja, wahnsinnig nervig und anstrengend. Und davor war ich, glaube ich, sehr ängstlich. Mhm. Also ich weiß, dass Mama in der Vorschule das ganze Jahr mit in der letzten Reihe sitzen musste, weil ich Schiss hatte, wenn die jetzt geht, dann bin ich ganz allein. Dann ist niemand mehr da und so.
Und das hat sie gemacht? Sie war ein Jahr?
Sie war ein Jahr lang da. Und irgendwann ist dann bei mir irgendwas passiert im Kopf, sodass ich dann ab der ersten Klasse dann auch alleine die Schulbank
und deinen Weg gemacht hast und Abitur gemacht hast. Welchen Bezug hast du noch zu Bosnien? Lebt da noch Verwandtschaft, deine Oma?
Ja, genau. Also ich habe Verwandtschaft da. Und da bin ich immer wieder gerne. Mhm. Ich liebe es da, weil es anders ist, weil es auf dem Dorf ist und weil es laut ist und weil so die Leute, die vorbeigehen, ey, komm, wir trinken Kaffee, komm, und so. Ich liebe Bosnien einfach.
Eine ganz andere Mentalität.
Ja, genau.
Bosnien, die Älteren erinnern sich natürlich, vor 30 Jahren gab es den Krieg unter Serben und Bosnien und ein Genozid, bei dem Millionen Menschen fliehen mussten oder misshandelt und ermordet wurden, und Čukarica Silov erinnert.
Als Anfang der 90er die ersten Schüsse fallen, ist es ein Schock. Krieg auf dem europäischen Kontinent, zum ersten Mal seit 45. Nach dem Mauerfall zerfällt auch der Ostblock und mit ihm der Vielvölkerstaat Jugoslawien. Slowenen, Kroaten und Bosnier erklären als erste ihre Unabhängigkeit, weitere Länder folgen. Doch die neuen Grenzen sind umstritten und es kommt zu bewaffneten Konflikten zwischen den verschiedenen Volksgruppen. Besonders hart trifft es Bosnien. Hier kämpfen Serben, Kroaten und Bosniaken in einem unübersichtlichen Bürgerkrieg gegeneinander. Die Bevölkerung lebt in ständiger Angst, auf der Flucht oder eingekesselt. Im Juli 1995 nehmen serbische Truppen die Stadt Srebrenica ein. Sie trennen Frauen und Kinder von den Männern. UNO-Soldaten schreiten nicht ein. Die serbischen Milizen ermorden mehr als 8000 bosnische Männer und Jungen. Daraufhin fliegt die NATO Luftangriffe auf serbische Stellungen, zwingt Serbien an den Verhandlungstisch, das Friedensabkommen von Dayton. Die serbischen Verantwortlichen werden schließlich vor dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien angeklagt und verurteilt. Doch auch heute noch kommen weitere Details des Bosnienkrieges ans Licht. Die Staatsanwaltschaft Mailand ermittelt im Herbst 2025 gegen italienische Staatsbürger. Sie sollen zu sogenannten Scharfschützen-Safaris nach Bosnien gereist sein, sollen hohe Summen gezahlt haben, um in der von serbischen Truppen eingekesselten Stadt Sarajevo von den umliegenden Bergen auf bosnische Zivilisten zu schießen. Insgesamt sind im Jugoslawienkrieg 2 bis 3 Millionen Menschen vertrieben oder ermordet worden.
Ja, unfassbar. Edin, wenn du das jetzt nochmal siehst, auch hörst, auch das, was jetzt die Nachrichten, die jetzt bekannt geworden sind, Safaris auf Menschen, was geht dir durch den Kopf, durchs Herz vor allem?
Ich wusste das tatsächlich nicht. Mhm. Es gibt Leute, die sich damit schon länger beschäftigt haben. Für mich war das, als ich das gehört habe, dachte ich, ist das eine Fake News oder was? Mhm. Weil das ist so weit weg von allem, was mein Kopf greifen kann, so menschenverachtend, dass nicht nur übrigens Italiener, sondern auch Russen und Europäer generell viel Geld gezahlt und dann noch mehr Geld gezahlt, wenn sie auf Kinder schießen durften und so. Das ist so absurd, aber leider wahr. Und deswegen finde ich das wichtig, weil ich glaube, auch hier in Deutschland weiß man nicht so viel über den Krieg. Deswegen finde ich das wichtig und schön, dass ihr das hier zeigt, weil man das Gefühl hatte, das grausame Leid, was den Ukrainern gerade widerfährt, ist das erste Ding in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist es nicht. Und deswegen finde ich das gut und wichtig, dass man das erzählt.
Mhm. Ja. Auch wenn es natürlich wehtut, wenn das dann wieder hochkommt und du dir die Bilder anschaust und auch an deinen Vater denkst.
Ja, es ist nicht so, dass ich mich damit privat gar nicht beschäftige. Mhm. Also ich kenne alle Bilder, die ich da gerade gesehen habe und es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen, um zu erinnern, um daraus zu lernen und um nicht zu vergessen.
Mhm. Werden wir auch nicht vergessen. Trotzdem würde ich sagen, kleiner Cut und wir gucken nochmal auf deine Schauspielkarriere.
Okay.
Richtig großer Cut eigentlich, nicht kleiner, richtig großer Cut. Du bist jetzt seit immerhin schon auch 20 Jahre vor der Kamera. Wie hast du eigentlich, du hast ja gerade erzählt, wie das war mit deiner Mutter, die neben dir in der Schule gesessen hat. Wie ist aus dir ein Schauspieler geworden, der sich traut, nach vorne zu gehen, an die Theaterrampe, erst im Berliner Ensemble und später im Film?
Also ich glaube, dass dieser Beruf, den habe ich mir nicht ausgesucht. Das klingt wahnsinnig pathetisch und künstlerisch.
Wer ist zu dir gekommen?
Der hat mich ausgesucht. Wenn ein kleines Kind anfängt, Leute nachzumachen, die es auf der Straße sieht oder in der Familie oder so, schon von klein auf war das einfach schon immer da. Ja. Und dann irgendwann mit 12 durch Zufälle und so Flyer und bla. Und dann wollte ich in die Agentur und hatte dann das Glück, dass ich sofort Castings hatte. Einmal fürs Berliner Ensemble. Ja. Und dann einmal für diese Krimiserie KDD Kriminaldauerdienst. Und ich habe beides bekommen. Und das war der Startschuss. Und ich habe nie aufgehört einfach. Ich will die Stimmung jetzt nicht schon wieder runterziehen. Aber wogegen man jetzt lange ankämpfen musste, ist, dass jemand, der mit meinem Namen, mit einem Itch am Ende, dass der auch mal einen Paul spielen darf. Und dass man diesen kleinen Rassismus da auch rauskriegt. Und sagt, warum sollte ich denn keinen Deutschen oder Spanier oder Italiener spielen? Sondern es heißt immer wieder, der kann vielleicht aus Kroatien kommen oder aus Bosnien oder so. Das nervt. Aber inzwischen darf ich ja auch deutsche Rollen.
Ich meine, du bist super erfolgreich, hast große Preise gekriegt. Trotzdem, glaubst du, wenn du nicht Hasanovic heißen würdest, wäre die Karriere vielleicht noch mal größer oder anders verlaufen?
Ich glaube, davon bin ich überzeugt. Ich habe mit Tom Schilling gesprochen, der gesagt hat, Edin, wenn du einen anderen Namen hättest, wenn du so heißen würdest wie ich, dann würdest du dieselben Rollen spielen wie ich. Und das fand ich spannend. Das fand ich, das war wirklich so, es war erleuchtend. Und ich dachte, das kann doch nicht sein, damals. Mhm. Das kann doch nicht sein. Inzwischen ist mir das bewusst, dass es doch daran liegt.
Jetzt spielst du einen Kommissar, haben wir gerade drüber gesprochen, der ja auch wieder einen bosnischen Hintergrund hat, auch in der Rolle.
Ja,
wie passt das zusammen, dass du auf der einen Seite sagst, du fändest es eigentlich gut, dass du eben einfach auch ein Paul sein könntest, aber jetzt spielst du eben einen Kommissar, den du auch selbst mitentwickelt hast.
Ich habe mich da bereits emanzipiert quasi. Also ich bin da bereits raus gewesen. Ich wusste, ich kann meine Rollen mir aussuchen, glücklicherweise, und mir werden auch Deutsche angeboten. Das heißt, ich habe das überwunden und kann jetzt das nutzen, meine Geschichte und so mein Wissen und so, um bei einer Institution in Deutschland, bei der Filminstitution, beim Tatort quasi hoffentlich ein bisschen was zu verändern. Das bedeutet aber nicht, dass andere Menschen, denen man einen Migrationshintergrund ansieht oder hört, wenn man den Namen hört, dass sie nicht Probleme damit haben. Also das Thema ist nicht überwunden. Mhm. Ich für mich hab's geschafft. Mhm.
Damals vor 20 Jahren, als du eben angefangen hast
und
mit der
geschafft,
Karriere.
Moment, das nicht, das ja. Fall ich nicht, ich habe es geschafft, sondern dieses Thema habe ich geschafft zu lösen für mich. So.
Vor 20 Jahren, als du eben die ersten Rollen bekommen hast, war Deutschland auch noch anders. Ne? Also hast du das Gefühl, da hat sich schon viel getan oder wunderst du dich eher und bist auch vielleicht enttäuscht, wie wenig sich getan hat?
Na, ich merke das ja durch, als es dann so hieß, so Tatort. Mhm. Und dann sind zwei Migranten und dann war ich so, das ist das Hauptthema? Das ist das Spannendste an uns? Das ist für unser Charakter und ob wir uns kennen und so, das ist alles nicht so spannend. Aber dass es zwei Polizisten mit Migrationshintergrund gibt, also das sind wie Aliens oder was? Also ich meine, ich definiere mich ja nicht nur über mein Background, sondern über so viele andere Sachen. Und dass das irgendwie rausgepickt wird, da habe ich schon das Gefühl, ich dachte, wir wären weiter. Mhm. Wenn man dann auch weg vom Film dann so andere Sachen mitbekommt, wenn man jetzt Gießen mitbekommt, wenn man Stadtbild hört, wenn man Paschas hört, da denke ich so, sag mal, bin ich bescheuert oder was? Mhm. Das ist schon eine bisschen schwierige Zeit. Mhm.
Und du hast so viel zu bieten. Also du hast vor allem so viele Facetten und so viele Farben. Und das macht dich ja so super spannend. Du kannst ja auch wahnsinnig lustig. Du bist unterhaltend. Du bist entertaining. Du hast
heute weniger. Heute
finde ich gut, dass wir auch mal Deep Dive machen und auch über so ein erstes Thema sprechen. Weil anders kennt man dich ja auch schon. Und so, finde ich, lernt man dich vielleicht auch noch mal ein bisschen anders. Vielleicht nicht neu, aber anders kennen.
Gerne.
Also von daher bin ich dankbar, dass du die Themen mitgebracht hast.
Gerne.
Ich habe es gerade gesagt, mehrfachpreis gekrönt, also viel mehr geht eigentlich nicht, kommt aber bestimmt noch einiges und jetzt eben gerade durch den Tatortkommissar und wir wollten mal wissen, wie so ein Polizistenalltag eigentlich in echt ist und haben den Sheriff von Hiddensee kennengelernt.
Oha.
Also falls du noch ein Role Model brauchst, der Sheriff von Hiddensee, Karin Robert hat ihn dabei beobachtet, wie er auf der Insel für Recht und Ordnung sorgt.
Ein Haudegen.
Morgen. Wenn Polizeihauptmeister Thomas Moritz auf Hiddensee seine Runde dreht, ist er kaum zu übersehen. Ein Mann wie ein Turm.
Als ich 22 angefangen habe, wurde ich hier Hightower genannt. Dann kam aber jemand aus Neuendorf, der war genauso groß. Dann wurde der Hightower, aber es geht immer nur mit einem Hightower. Und irgendwie hat sich dann hier Sheriff einfach durchgesetzt. Dann bin ich halt der Sheriff. Ist mir vollkommen wurscht. Na, passt schon.
Jeden Morgen trifft sich die Männerrunde in der alten Hafenschlosserei.
Rühren, weitermachen.
Wichtige Informanten für den Sheriff.
Er kann zwar nicht überall sein, aber zumindest ist er da, wo er sein muss.
Er ist als einziger Polizist für rund 1000 Insulaner zuständig.
Ja, man muss schon ein leicht bisschen beknackt sein, um hierher zu kommen. Ne? Also das ist zwar nicht Einstellungsvoraussetzung, aber erleichtert die Arbeit hier mitunter doch ganz gemein.
Jeden Donnerstag ist Frauenstammtisch in Mimis Café.
Moin.
Thomas Moritz kommt regelmäßig dazu.
Na, Große.
Hallöchen.
Sein guter Draht zu den Insulanerinnen hat vor kurzem eine Straftat vereitelt.
Wir hatten jetzt vermehrt Anrufe von falschen Polizisten. Aber das Schöne ist, die Frauen, die dann davon betroffen waren, sagen, du bist nicht unser Thomas. Weil die mich, ne? Und wenn was ist, dann kommst du her.
Auf seiner Streife durch Witte schaut Moritz gerne im Homunculus vorbei, dem Inseltheater. Einmal im Jahr tauscht der Polizist seine Uniform gegen diese Maßanfertigung.
Als ich dann, wie gesagt, Weihnachtsmann hier angefangen habe, dann war 20...
Du hast ja als Polizist angefangen, dann später den Weihnachtsmann gespielt. Also du hast gerade gesagt, du hast als du als Weihnachtsmann angefangen hast.
Das war nachdem ich hier, das ist
aber
richtig.
Aber du hast als Polizist angefangen, weil die haben ja nicht gesagt, wir machen aus dem Weihnachtsmann einen Polizisten. Die haben ja gesagt, wir machen aus dem Polizisten einen Weihnachtsmann.
Also, woher willst du das wissen? Warst du dabei?
Lächeln.
Wieso lächeln?
Ja, warum war genau?
Warum lächeln? Es regnet. Ich meine, das ist zu spät.
Natürlich muss der Sheriff auch dienstlich werden.
Hier wird geklaut, Betrug, häusliche Gewalt, Körperverletzung. Es ist alles da. Hm? Nur halt nicht so ausgeprägt. Und das ist gut so.
Denn mit dem winzigen Dienstwagen zum Einsatz fahren ist kein Vergnügen.
Es gibt Bauern in der Landespolizei nicht so viele Autos, wo ich ohne Kreuzschmerzen längere Zeit drin sitzen kann.
Junge Leute betreiben das Café Meersaal in Neuendorf, was nicht allen Einheimischen gefällt. Eine vermeintlich zu lasche Cola-Rum-Mischung wurde zum Fall für die Polizei.
Dann hatte dann der Einheimische ihm dann die Flasche aus der Hand genommen und hat nochmal den Rum nachgefüllt. Habe ich das dann spitz gekriegt, dann ein, zwei Tage später. Dann haben wir das so geklärt, dann kam der her und hat nochmal extra nochmal bezahlt.
Es war schon manchmal ganz gut auch, dass man weiß, er ist da oder so. Oder man hat die Telefonnummer oder so, das ist schon ganz angenehm.
6 Jahre wird Thomas Moritz der Sheriff von Hiddensee bleiben. Dann geht er in den Ruhestand.
Ja.
Ja. Ja, so macht Polizeialltag Freude, denke ich mal.
Das war eine klare Bewerbung für einen Tatort Hiddensee, glaube ich. Das ist spannend, ja.
Aber du, ich meine, ich hatte das Gefühl, sobald er die Mütze auf hat und die Jacke und dann läuft man schon so ein bisschen breitbeiniger und so. Ist es auch so, wenn du.
Ja, wenn ich die Weste habe, dann habe ich die Hände immer gerne hier, weil ich das so abgeguckt habe von so Polizisten, die dann immer so dastehen. Dadurch, dass man, glaube ich, weiß, dass die Leute dann sofort wissen, oh, ist ein Polizist und so, Respekt und so, das macht irgendwie was. Wobei ich bei ihm eher so das Gefühl habe, der ist halt so ein entspannter
Ja, aber auch dieser breite Gang, ne? So, ja, hoppla, hier kommt
ich glaube, dafür
Sheriff.
Kann er nichts. Haben wir ja gesehen, wie er ins Auto eingestiegen ist. Ja.
Aber habt ihr jemanden, der so richtig guckt, dass ihr es richtig macht? Also der guckt, hältst du die Knarre richtig?
Naja, mich. Also tatsächlich, wir haben bei der Frankfurter Polizei gefragt, die haben uns Nein gesagt, die wollten uns nicht helfen. Ich glaube, die haben einfach zu viel von solchen Sachen schon gemacht. Und ich wäre entweder Hundetrainer oder Polizist geworden, wenn ich nicht Schauspieler geworden wäre.
Ernsthaft?
Und deswegen habe ich so eine Affinität. Ich habe schon immer mir so Dokus angeguckt und so. Und weiß, das würde ich jetzt sagen. Bin so ein bisschen bauernschlau. Und deswegen, ja.
Da hat aber jetzt Frau Schlau eine kleine Kritik. Ich habe bei der Szene, die wir vorhin gesehen haben, da hast du nur ein Fenster gesichert. Und
ist das
bist
so?
Unter dreien durchgerannt, wo
ist
ich dachte,
so?
Da könnte jetzt überall einer stehen mit der Knarre.
Ob das stimmt, das können Sie gleich um 20.15 Uhr in der ARD nochmal prüfen, weil da bin ich mir nicht sicher.
Doch.
Ist das so?
Ja. Aber gucken Sie selbst.
Ich verbreche, ich bin ja jetzt ein gebrochener Mann. Habe ich da echt Kacke gebaut?
Nein, es ist nicht Kacke. In welchem Rhythmus wirst du denn überhaupt öfter zu sehen sein oder ihr als Team?
Na, wir werden nächstes Jahr, wir haben 3 gedreht, wir werden nächstes Jahr, ich glaube im Frühjahr wird es den 3. geben und im Sommer drehen wir dann wieder 2, da sind wir wieder in Frankfurt.
Also geht weiter?
Es geht erstmal weiter.
Was bedeutet das für dich? Wie viel Volumen nimmt jetzt diese neue Rolle ein?
Die nimmt großes Volumen ein, weil das nicht einfach eine Rolle ist. Das ist der Tatort. Ich bin Tatortkommissar. Ich hatte große Angst, dass die Leute vergessen, dass ich Schauspieler bin und nur noch checken, der ist Tatortkommissar. Und es ist genau das eingetroffen. Man sagt jetzt die ganze Zeit nur, der Tatortkommissar und so, wenn man so über mich immer schreiben
sollte.
Wo warst
du gestern Abend?
Ja, genau. Ich glaube Ihnen kein Wort und sowas, muss ich jetzt immer sagen.
Aber schon Erwartungsdruck.
Erwartungsdruck auf jeden Fall, ja. Deswegen werde ich auch mal nervöser, jetzt so näher an die 2015 hier so rankommen.
Wie viele Millionen hattet ihr das letzte Mal? Was müssen
wir
toppen?
Fast 9 Millionen.
Aber 9 Millionen? Auch nicht, also vielleicht können die Millionen, die uns jetzt guckt, einfach auch gucken. Vielleicht haben sie auch schon die erste Folge geguckt, aber einfach noch mal weiter gucken heute
Lohnt
Abend.
Sich. Lohnt
Und
sich.
Wenn sie die, wie ich, die erste nicht gesehen haben, können sie die in der ARD-Mediathek noch nachgucken.
Richtig.
Oder vorgucken, je nachdem. Ja, jetzt ist die Zeit nicht mehr, also nachgucken.
Ja.
Es hat ja auch jeder seine Göchchen geschnitten während unserer Sendung.
Genau, noch sind die Leute ja am Kochen und gleich Toilettengang und los geht's.
Du, und wenn es so viel Volumen einnimmt, die anderen Sachen, schaffst du aber auch noch andere Filme? Oder bist du jetzt
arbeite.
Nur noch als
Nein. Ich bin dankbar, ich darf verschiedenstes Zeug machen. Anke Engelke und Bastian Pastewka haben ja eine Serie gehabt, perfekt verpasst. Mhm. Und die geht jetzt in der 2. Staffel. Ich bin quasi in beiden dabei. Also ich durfte gerade mit Heiner Lauterbach drehen. Und. Also jetzt ist aber erstmal Weihnachten, Leute, und besinnlich und entspannt.
Und Kuno hat auch noch was. was von dir.
Kuno ist natürlich, der hat aber richtig was von mir.
Zeit für Gassi und so morgens.
Sowas von. Okay. Training, natürlich.
Edin, das war eine ganz besondere Sendung.
Echt?
Mit dir.
Das
und eine
schön.
Ganz schöne Sendung,
schön,
ja, finde ich.
Ja,
wirklich.
Das ist unser
also ich
mag
danke auch wirklich
gewesen.
Für die ganzen Impulse, die du uns nochmal gegeben
Gerne.
Hast. Einfach ein bisschen sensibler auf alles zu gucken.
Gerne, ja.
Und von daher.
Mit offenen Herzen durch die Welt gehen und empathisch sein, ja.
Danke dir vielmals.
Danke
auch. Ich könnte dir jetzt einen Kuss geben, aber so, auf die Backe.
Ich würde dir einfach nicht Nein sagen. Dankeschön.
Ach, herrlich. Morgen wieder und dann mit Hinak Baumgarten. Freut sich sehr auf Sie. Carsten Maschmeyer kommt, Unternehmer und Investor. Wird bestimmt sehr spannend. Bestimmt, wenn Sie dabei sind und dann auch wieder im richtigen Studio. Tschüss, schönen Sonntagabend.
Bis gleich.
Tatort gucken, 2015.
Tatort gucken.
Edin, Kommissar.